OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM Kaffee.
Moin, moin, herzlich willkommen. Der Kaffee ist durchgelaufen. Können wir mit dem OM Kaffee durchstarten. Ich habe eben gesehen, Olaf, Episode 24, das heißt, wir können uns da jetzt echt auf die Schulter klopfen, wie lange wir beide es schon in diesem Format miteinander aushalten. Also so, ich habe jetzt leider keinen Kuchen nebst Torte, nebst Kerze zur Hand. Erstmal Glückwunsch, oder?
Ja, Glückwunsch für uns und Glückwunsch an die Hörer und danke auch an die Hörer, dass die es auch so lange mit uns aushalten, weil ich gucke ab und zu mal in die Statistiken rein und wir, also es wären eher mehr als weniger, ne, die uns hören. So, wenn ich das so richtig sehe, ja.
Also unzufrieden wäre ich da auch nicht. Wobei ich habe letztes Mal mit jemandem drüber gesprochen und fragte auch so, hey, warum machst du denn den Podcast? Und ich denke so, ja, mit Olaf würde ich sowieso reden, dann können wir es auch aufzeichnen und den anderen zur Verfügung stellen. Deswegen, nee, schön, dass wir so weit sind. Und
interessante Frage auch überhaupt, warum machst du das denn überhaupt den Podcast? Das sagt ja ein bisschen was, eventuell, wie diese Person mir gegenüber aufgestellt ist, aber
mir ist auch jemand branchenextern. Also im März war ich auf dem Podcamp, also so ein Barcamp nur für Podcaster. Das war immer wieder total spannend, weil du halt aus deiner SEO-Search-Bubble rauskommst. Ja. Und da sitzen dann Leute, die machen halt einen Podcast über Kochrezepte oder was ich spannend fand, da war eine Dame da, die hat einen Podcast, der heißt Fevo Angels, wo sie Leuten nur Tipps gibt, wie sie ihre Ferienwohnungen vermietet kriegen. Und die konnte davon vollständig leben, von dem, was der Podcast generiert hat.
Es gibt,
ich sagen muss, geil.
Ich hab ja auch bei meinem Digital Authorities Podcast letztens den Amadeus Thüner, ist ja schöne Grüße, hat den ersten deutschsprachigen, vor Jahren den erst deutschsprachigen Sneaker-Podcast ins Leben gerufen und lebt davon auch zum Teil, hat irgendwie, ich glaube, was sagte er, 30.000, also auf jeden Fall fünfstellige Zuhörer pro Folge, also das hat mich auch sehr und hat darum ein eigenes Medienunternehmen gebaut, also es ist, mit in der Nische lässt sich immer noch was reißen, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Gleichwohl müssen wir, glaube ich, offenlegen, dass wir mit diesem Podcast hier zumindest in direkter Folge keinen fünfstelligen Umsatz machen.
Umsatz ja nicht, Zuhörerzahlen hat er. Also über seinen Umsatz hat er nicht gesprochen.
Ja, okay. Ja, gut. Wie auch immer. Also, wie bei jedem OM-Café haben wir auch heute wieder Themen für euch mitgebracht. Derer sind es drei. Die Links dazu findet ihr natürlich, wenn ihr möchtet, wie immer in den Shownotes. Und die erste URL ist direkt nicht nur von Olaf vorgeschlagen, sogar von Olaf selbst geschrieben. Ist natürlich auch eine sehr smarte Position, sich hier in diesen Podcast einzubringen. Wenn du das Thema pitchen möchtest, ich würde mich drauf freuen.
Ja, pünktlich zum, wenn ich was sagen will, meldet sich Foxy im Hintergrund. Das ist wie immer so irgendwie. Sie war die ganze Zeit ruhig, jetzt fängt sie an zu bellen. Aber davon lassen wir uns ja nicht ablenken. Also das Thema, ja. Es geht um das Thema Google Shopping Graph, ein Thema, das tatsächlich in der SEO-Szene gefühlt gar nicht auf dem Schirm ist. Es gab von Google vor circa einem Jahr einen Blogbeitrag dazu, der sehr interessant war, der überhaupt nicht in den gängigen Medien groß Anklang und Beachtung gefunden hat und auch in Social Media nicht. Das hat mich stark gewundert. Meine These dabei ist, dass alles, was so mit Graphen angeht, auch der Knowledge Graph, mit dem haben sich ja auch relativ wenig Leute beschäftigt bisher, obwohl er vor 12 Jahren schon von Google eingeführt wurde, hat mich ja auch gewundert, weil ich habe mich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es ein bisschen zu technisch und kompliziert wird und es von Keywords weggeht, dann meiden viele SEOs solche Themen wie das Feuer. Und dass es mehr in Richtung Entitäten geht, das merken, glaube ich, langsam alle. Und ich kriege zumindest immer mehr mit, dass immer mehr SEOs auch hier in Deutschland von Entitäten sprechen und sich auch mit dem Thema beschäftigen. Es war auch langsam Zeit, nach meiner Meinung, weil es passiert im Hintergrund da nach meiner Meinung in den letzten 10 Jahren sehr viel. Und das sieht man jetzt langsam auch nach draußen. Und alles, was mit Entitäten zu tun hat, hat halt auch mit Graphen zu tun. Automatisch, weil die Graphendatenbanken, so würde ich sie jetzt mal nennen, sind ja eine symbolische Darstellung von Entitäten und deren Beziehungen zueinander und deren Ontologien, in denen sie sich bewegen. Naja, und da kennen den Knowledge Graph, kennen wir ja schon, aber da gibt es jetzt etwas nicht Neues, aber das ist jetzt vielleicht ein paar Jahre alt, und zwar den Shopping Graph. Das ist quasi das Pendant zum Knowledge Graph, nur auf Produktentitäten bezogen. Also sehr stark auf Produkte, also auf E-Commerce auch ausgerichtet. Mhm. Und man hört ja in letzter Zeit immer mehr, dass PDPs im Rahmen von SGE immer wichtiger werden, also die Product Detail Pages für E-Commerce SEO. Aber ich sehe das größer. Also für mich sind es nicht nur die PDPs, sondern mit Blick auf den Shopping Graph spielen die Product Detail Pages auch nur ein Puzzlestück dabei. Und wenn man sich den Blogbeitrag von Google zu diesem Shopping Graph genau mal durchliest, werden dort auch einige Datenquellen genannt, auf die Google sich bezieht, wenn sie den Shopping Graph mit Informationen füllen zu diesen Produktentitäten. Und da nennt Google zum Beispiel YouTube-Videos, Hersteller-Websites, Online-Shops, und da sind es insbesondere die PDPs dann, und Merchant Center, also klar, die Shopping-Feeds, die einlaufen und in erster Linie ja für Ads genutzt werden von vielen, ne? Für SEA. Und Produkttests und Produktreviews. Das sind so die großen, wichtigen Datenquellen wohl für den Shopping Graph. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir, ich gehe halt stark davon aus, dass der Shopping Graph gerade in der SGE-Welt, aber auch darüber hinaus eine große Rolle spielen wird, müssen wir uns natürlich damit beschäftigen, an welchen Datenquellen wir ansetzen müssen, um für den Shopping Graph zu optimieren. Und da beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit und sitze auch an einem Beitrag gerade dran, der bei Search Engine Lad wahrscheinlich bei uns im Blog rauskommen wird. Weil ich das Thema wahnsinnig spannend finde, weil es eben wieder dieses Entitätenthema ist, mit dem ich eh schon seit grauer Urzeit beschäftige und eben damit auch mit dem Graphen, eben mit dem ganzen Graphenthema so, und das finde ich halt deswegen wahnsinnig spannend, weil ich kann quasi auf mein Wissen, was ich jetzt 10 Jahre da mir angeeignet habe, quasi aufsetzen, und ich muss es halt quasi nur übertragen auf die ganze Shopping- und Produktwelt, und das ist, deswegen kann ich da gleich ziemlich tief einsteigen, und das da habe ich gerade wieder ein bisschen Feuer gefangen.
Mhm. Boah, ich habe hier ein paar Stichpunkte. Ich habe immer noch hier einen Block und wirklich einen Stift in der Hand, total verrückt. Angeblich kann man das auch mit diesen neumodischen Computern machen, aber so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Vielleicht der erste Punkt, du hattest gesagt, SEOs meiden technische Themen. Würde ich ja so erstmal nicht unterschreiben, weil eigentlich lieben sie technische Themen, aber ich glaube, sie lieben ja technische Themen, die sie selber in einem Screaming Frog oder was anderem abprüfen können. Und hier haben wir ja auch so ein bisschen Blackbox, muss man ja sagen. Ne? Also diesen Shopping Graph, den gibt es da irgendwo, aber das ist nicht auf meiner Website, oder ich kann da jetzt nicht so tief reingucken, wie ich es vielleicht gerne tun würde. Oder Google sagt mir nicht, hey, hier auf deiner Seite fehlt, hätte ich gerne noch das und das an Daten oder so. So haben wir es ja leider nicht.
Wie so oft bei solchen Themen reichen Google-Informationen halt nicht aus, ne? Du musst halt tiefer graben. Und da hatte ich ja letztens auch einen schönen, sag ich von meinem eigenen, ich finde einen interessanten LinkedIn-Post geschrieben, dass wir die üblichen SEO-Quellen und Google-Informationen reichen halt bei solchen Themen nicht aus. So, du musst dich halt mit Papern beschäftigen, du musst dich mit Semantik auch beschäftigen, du musst dich mit Patenten gegebenenfalls beschäftigen, weil da kriegst du dann wirklich die tiefen Insights, die du halt aus Search Engine Land oder Beitrag oder von den Google Spokesman oder in der Google Dokumentation halt nicht bekommst, ne? Und das ist halt so ein bisschen, ich glaube, ich weiß nicht, was der Grund ist. Also du sagst es absolut richtig, technische Themen, die man optimieren kann, weil damit kann man sich auch so ein bisschen profilieren, dass man so als Nerd irgendwie ganz so ein Geheimwissen hat, Vielleicht ist das deswegen technisches SEO bei ich rede eher von technologischen Grundlagen, was Informationstechnologie angeht und nicht oder Information Retrieval und nicht von technischen Grundlagen, wie ich auf technischer Seite eine Website optimiere.
Das andere Stichwort, was ich mir aufgekritzelt habe eben, war natürlich Amazon, weil Google hat ja auch mal gesagt, unser größter Konkurrent ist eigentlich nicht Bing, sondern am Ende des Tages zum Beispiel in diesem Shopping-Vertical ist es Amazon. Wird das irgendwas daran verändern können, dass über die Vormacht von Amazon, glaube ich nicht. Also es wird vielleicht es kann immer vielleicht kleine Verschiebungen geben, aber ich glaube gerade das menschliche Gehirn ist so gebaut, dass wir einfach so ein Category-Killer irgendwo abgespeichert haben und das für viele einfach so ein Amazon halt so die Universalmacht ist für alles, was man kaufen kann. Also nur weil Google jetzt sagt, sie haben da irgendwie 35 Milliarden Product-Listings drin, heißt das erstmal nichts. Und der Vorteil, den Amazon natürlich hat, sie haben immer noch etwas mehr Daten an einigen Stellen, zum Beispiel gerade in Bezug auf die Conversion haben sie natürlich spannende Daten, die Google eben nicht unbedingt zwangsweise für alle Produkte hat. Na, aber grundsätzlich also spannend, was da auf jeden Fall passiert, und das haben wir auch im letzten Podcast beschrieben. Wir beide glauben, dass die Produktdetailseiten und damit natürlich auch der Shopping Graph insgesamt wichtiger werden wird durch die SGE, wenn die SGE denn mal irgendwann kommt. Gibt ja gerade Gerüchte, aber es sind wirklich nur Gerüchte, die wir da haben.
Ich bin gespannt, was passiert, wenn Google am 14. Mai oder am 15. Mai, wann das sein soll, die SGE nicht ausrollt, ob dann die Protagonisten auch zugeben, dass sie nicht recht hatten. Ich glaube nämlich nicht. Dann wird es schnell wieder unter den Teppich gekehrt und hab ich was gesagt, dass es am 14. kommt? Weil da wurde eine Menge Buzz erzeugt. Ne? Es kam, glaube ich, von Mordi Oberstein oder von Ellie Schwarz, bin ich ganz, ganz sicher. Da hat er eine Menge Buzz mit erzeugt mit dem Ganzen und hat eine Menge Attention bekommen. Ich würde es schätzenswerter finden, wenn dann auch wirklich dann auch gesagt wird, ich lag falsch, sorry. Also es war eine falsche, aber das passiert halt in den meisten Fällen oft dann nicht. Ne? Aber zurück zu Amazon nochmal, interessanter Punkt. Ich würde es anders angehen. Amazon hat derzeit die Vormachtstellung, weil Amazon halt die komplette Wertschöpfungskette halt inzwischen bedient und damit auch natürlich eine Qualitätsgarantie gibt. Du bist von der Bestellung über den Bestellprozess, Bezahlprozess bis zum Logistikprozess inzwischen in Amazon Hand, was dir eine gewisse Sicherheit gibt. Und wenn Google muss dahin gehen, dass sie nicht nur das Frontend bedienen quasi, sondern quasi diese ganze Wertschöpfungskette quasi komplett bedienen und eine ähnliche User Experience damit bieten können wie Amazon. Und ich glaube, langfristig können sie dann auch wieder Product, also in einem Transformational Product Bereich wieder an Amazon rankommen, weil ich glaube schon, dass sie dadurch würden sie dann auch diese Datenvielfalt auch gewinnen, die Amazon hat. Ne? Weil Amazon hat ja vor allen Dingen auch die Datenvielfalt, weil sie halt die ganze Wertschöpfungskette halt bedienen. Und es geht halt am Schluss um, warum gehen alle zu Amazon oder viele zu Amazon, weil sie dort sicher sind, dass das Ding schnell günstig, dass sie ein Produkt günstig und schnell bekommen.
Günstig natürlich immer noch vergleichsweise. Ja, ne? Ich glaube, das ist uns auch allen klar. Ich hätte vielleicht noch einen Punkt, da habe ich auch mal mit einem Shop-Betreiber drüber diskutiert, nämlich also in deinem Post habe ich ja gelesen, Google trägt aus verschiedensten Quellen irgendwie Daten zusammen und speichert sie bei sich ab. Sie sagen zum Beispiel, mehr als 1,8 Milliarden Listings werden pro Tag refreshed, jede Stunde, sorry, 1,8 Milliarden Listings werden refreshed und die Daten kommen aus verschiedenen Quellen. Und eine Methode, wie man Google da unterstützen kann, und Google pusht das ja auch relativ fleißig, ist, dass man im Markup halt eine eindeutige ID hinterlegt, wie eine Getin oder sowas, damit Google natürlich einfach weiß, okay, dieses Produkt, was in Deutschland so heißt, ist aber das gleiche Produkt wie das, was woanders so heißt oder so. Genau. Und dann könnte es ja sein, dass ich als Shop-Betreiber gebe meine wertvollen Daten rein, zum Beispiel ich habe Bewertung, alle anderen haben keine, und das fließt in diesen Shopping Graph rein. Jemand anderes oder erstmal profitiert quasi der Shopping Graph davon, wählt quasi dann in der Folge zeigt er dann das Produkt, sagen wir mal, in der SGE mit 4,8 Sternchen an, basierend auf dem, was ich als Shopbetreiber geliefert habe. Wenn ich draufklicke, komme ich aber auf einen anderen Shop, nicht zwangsweise auf meinen. Und da habe ich nur zumindest von Shopbetreibern schon mehrfach gehört, so das wollen wir jetzt ja eigentlich nicht so. Ne? Also wir haben hier wertvolle Daten aufgebaut und machen damit vielleicht unsere Konkurrenz stärker. Das kann es ja auch nicht ganz sein. Hast du da eine Meinung zu?
Naja, also wenn am Schluss geht's die, wer die beste UX bietet, bekommt die meisten Kunden oder der bekommt die meisten Besteller. Ne? Das ist halt das alte Spiel. Das hat Amazon sehr eindrucksvoll bewiesen. Und wenn eine Google die bessere UX bereitstellt, dann werden die Leute diesen Strom gehen, ne, hin zur besseren UX. Und dann werden halt irgendwann Shops nur noch die Daten bereitstellen und müssen sich da als Datenlieferant und nachher vielleicht noch Logistikabwickler damit begnügen mit der Rolle. Ne?
Okay, ja. Und den letzten Stichpunkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, Google sagt ja, sie holen sich das auch von den Manufacturer-Websites. Was ich gerade bei kleineren Herstellern oft finde, dass sie das Google Manufacturer Center eigentlich gar nicht nutzen oder kennen.
Ach, also kenne ich auch nicht. Erzähl mal. Ist interessant.
Also da kannst du halt als Hersteller zentral einfach Daten einspeisen zu deinen Produkten. Ne? Also basierend auf deiner GTIN oder welches Identifizierungsmerkmal du auch immer benutzt. Ne? Bin ich jetzt auch kein Profi drin. Ich habe es bei einigen, darf ich da mal reinschnuppern und so. Also selber genutzt habe ich es natürlich nicht, weil ich selber jetzt kein Hersteller bin, aber ist eigentlich ein ganz cooles Tool und auch da einfach, wenn wirklich Daten das neue große Ding sind, auch in der SGE gut dazustehen, sollte ich natürlich auch auf der Seite alles optimal nutzen, die perfekten Bilder hinterlegen und all das ganze Zeugs.
Als Hersteller dann, um halt damit auch ihre Verkäufe natürlich im zweiten Schritt halt dann anzutreiben. Weil am Schluss, ich kann es ja mal teasern, ich glaube, dass es immer wichtiger wird, unsere Produkte in den Kontext zu setzen. Also Kontext bedeutet, in die verschiedenen Kontexte, die in ein Produkt benutzt werden kann. Ich nehme mal das Beispiel Laufschuhe. Laufschuhe für Übergewichtige. Da ist der Kontext Übergewicht. Und wenn du dann, ich kenne mich damit aus.
Das Wort darf man ja nicht mehr benutzen, weil es suggeriert, dass es ein Normalgewicht gibt.
Ne? Ach so, oh, okay. Also was soll man jetzt benutzen?
Dicke darf man auch nicht mehr sagen, Dicke, oder?
Was darf man jetzt, was heißt, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wenn ich ein bisschen zu viel Kilos habe?
Du könntest dich auf deinen BMI beziehen, aber auch der BMI ist, also wie auch immer, also du hast einfach ein bisschen zu viel auf den Rippen.
Okay, ja. Übergewicht und Läufer. Und für den Kontext, dass ich meine Produkte auch in diesem Kontext platziere, wenn sie dafür natürlich passend sind, ne? Aber dass ich das auch mit und überlege, für welche Zielgruppen und welche Kontexte der Zielgruppen sollte ich mein Produkt halt positionieren. Das gilt sowohl für Shops als auch für die Hersteller. Und das, glaube ich, ist der Weg. Aber das werde ich nochmal in diesem Beitrag ausarbeiten.
Okay. Ich habe keine Stichpunkte mehr. Wollen wir zum zweiten Thema?
Ja, gerne.
Okay. Darf das pitchen. Ein schöner Beitrag vom Cyrus Shepard, sehr geschätzt von mir, hat eine Winning and Losing Big Google Updates 50 Site Case Study gemacht. Also hat quasi so eine, das, was man typischerweise als Korrelationsanalyse kennt. Also man guckt sich ganz bestimmte Sachen an und guckt halt die Websites, die in letzter Zeit bei den großen Updates gewonnen haben oder verloren haben, haben die dieses Feature. Und da haben wir ja, glaube ich, vor ein paar Ausgaben hier auch schon mal über die SEMrush-Studie uns ausgelassen. Ich will das in diesem Fall hier auch gar nicht unbedingt machen. Spannend fand ich erstmal seinen Ansatz, nämlich wo er was anders gemacht hat als die anderen, weil viele gucken auf so leicht zu messende Metriken wie, weiß ich, Seitentitel, Meta-Description, Anzahl der Social Links oder so etwas. Und er hat sich halt mal andere Sachen angeguckt. Hat da ganz schöne positive und negative Korrelationen gefunden. Zum Beispiel hat er eine sehr starke positive Korrelation hatte, zum Beispiel First-Person-Pronouns. Also quasi wird auf der Website, steht da quasi ich und nicht wir oder so etwas. Ne? Und hat er halt eine sehr hohe Korrelation gefunden. Erstmal zu der Studie muss man natürlich sagen, klickt euch da gerne durch. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Er hat sich insgesamt 50 Websites angeguckt. Das ist natürlich lächerlich. Überhaupt keine Frage. Gleichwohl finde ich nochmal, dass man über seinen Ansatz diskutieren kann, nämlich dass er eben sich gelöst hat von diesen klassischen, einfach zu überprüfenden Sachen. Und einige Sachen, die er da überprüft hat, machen auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn, wie Cookie Consent, weil viele europäische Websites haben halt einen Cookie Consent, Punkt. Da eine Korrelation zu finden, wäre, glaube ich, gerade bei europäischen Websites nicht besonders schwierig. aber gleichwohl insgesamt so eher in Features zu denken und sich zu überlegen, gibt es zum Beispiel ein Intrusive Interstitial oder solche Sachen, um dann zu gucken, ob das eine negative Korrelation hat, finde ich gut. Hat aber eben den Nachteil, dass man es eigentlich automatisiert nicht prüfen kann. Das heißt, du wirst eigentlich immer eine sehr kleine Fallstudie produzieren können. Und deswegen sind seine Daten natürlich grundsätzlich Müll. Möchte aber trotzdem gleich gerne mit Olaf mal drüber sprechen, wie sähe eigentlich eine gute Studie aus? Wie sieht eigentlich, was würde ich eigentlich gerne mal lesen, muss ich sagen? Und das vielleicht auch Bezug nehmen darauf, ich habe letztens noch ein Podcast-Interview gemacht, das müsste im Mai rauskommen, mit der Jolle. Und die macht immer bei Systrix die Gewinner- und Verlierer-Posts, wo sie die so analysiert. Wo ich auch oft finde, ja, das ist interessant, das zu lesen. Und gleichwohl hast du einfach viele Fälle dabei, wo du sagen musst, ich weiß auch nicht, warum der jetzt positiv oder der jetzt sich negativ entwickelt hat. Und ich merke einfach so, ich lese immer viele Sachen und gucke mir das an und schüttle trotzdem am Ende irgendwie einfach den Kopf, weil ich sage, ja gut, da hat jemand auch nicht die Antwort oder das, was als Datenbasis vorliegt, das reicht halt einfach nicht.
Ja, oder weil du aus der Tasche sofort ein Gegenbeispiel hast.
Ja, klar. Genau. So. Und deswegen frage ich mich natürlich, ob's also offene Frage zwischen uns beiden. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber was würden wir eigentlich gerne mal lesen, was auch realistisch zu produzieren wäre?
Also der gute Cyrus hat ja das zum Anlass genommen, dass er wollte das Ganze mal aus dem Bereich EEAT, was Experience, was speziell die Experience angeht, beleuchten, die Quality Rater Guidelines und Page Experience Signals UX. Also so ein bisschen auch aufs Helpful Content Update, so auch ein bisschen so, was da passiert ist. So, ich habe da inzwischen eine ganz einfache, eindimensionale Sicht drauf, was so Helpful Content Update vor allen Dingen angeht. Für mich gibt es nur einen Faktor, der Google erlaubt, Helpful Content zu messen, sind die Nutzersignale. Und es gibt keine, und die On-Page-Faktoren, klar kann man über diese On-Page-Faktoren Nutzersignale vielleicht beeinflussen. Mit Sicherheit geht das auch. Aber es sind ja nicht die On-Page-Faktoren, die eine Seite dann ranken lassen, sondern wie der Nutzer es empfindet. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wenn du jetzt anfängst, eine Liste von Faktoren, von On-Page-Faktoren hier zu gewichten und du optimierst auf diese Faktoren, dann ist das ja der falsche Ansatz, sondern du musst auf die Nutzersignale optimieren und nicht auf First-Person-Pronouns. Mhm. Und das ist ganz einfach runtergebrochen, ist das, dann sind wir nämlich ruckzuck, ich weiß, SEOs arbeiten gerne so, dass sie Checklisten abarbeiten oder bestimmte Faktoren optimieren. Nee, sie müssen am Schluss darauf achten, dass die Nutzersignale besser werden. Und ob das nun dann die First-Person-Pronouns ist oder First-Hand-Experience oder was hier noch alles drin steht, ist am Schluss zweitrangig. Ne?
Mhm. Ja.
So, Punkt.
Punkt. Enough said. genau. Ich hätte vielleicht noch einen Punkt, gerade bei diesen Gewinner- und Verliererlisten. Das stört mich nämlich eigentlich ziemlich massiv immer da dran. Ich glaube, man guckt gerne auf die Gewinner, aber du hast ja zwei Gründe, warum du gewinnen kannst. Also entweder bist du besser geworden oder jemand anders ist schlechter geworden. Und ich finde es eigentlich immer viel spannender, wenn jemand verliert, ist die Frage, wer ist eigentlich in diese Lücke reingerutscht und aus welchen Gründen? Fände ich mal eine viel spannendere Analyse, also nicht nur zu sagen, hier ist einer 20% nach unten gerauscht, also sich die, jetzt gab es ein paar Veränderungen, gerade bei touristischen Websites und vielleicht ist die TUI oder so nach unten gegangen. Wer ist da reingerutscht? Ist ein anderer Generalist reingerutscht? Sind da auf einmal Websites, die vielleicht keine touristischen Anbieter mehr sind? Sind da Websites reingerutscht, die touristische Spezialanbieter sind? Also auch die alte Thematik, was belohnt Google eigentlich? Also werden eher Generalisten nach vorne geschoben? Also zum Beispiel auch die Wikipedia hat zu jedem irgendwie einen Beitrag. Oder ist es eher so, dass jemand Kleines eben auch auf einmal Chancen bekommt? Solche Veränderungen finde ich eigentlich interessant. Die findest du nur nicht so richtig gut aggregiert in diesen Gewinner- und Verliererlisten.
Exakt. Und ich kann dir auch ein konkretes Beispiel jetzt gerade mal nennen. Ich bin gespannt, ob wir da in den nächsten Quartalsauswertungen auch auftauchen. Ich fahre gerade einen Test mit unseren beiden Agenturseiten, SEM Deutschland und aufgesang.de. Dieser hat dazu geführt, dass die aufgesang.de sich jetzt innerhalb von ein paar Wochen von der Sichtbarkeit her vor 6- oder 7-fach hat. Mhm. Und wir haben hier jetzt keine großen Optimierungen an der Seite gemacht. Wir haben einfach nur Content von der einen Domain auf die andere umgezogen. Also es ist eine ganz einfache. Und wenn du sowas wird ja gar nicht bedacht. Es wird dann immer bei solchen Untersuchungen meistens ja angeguckt, was hat die Seite, was andere nicht haben. Und dann rutschen solche Sachen einfach mal komplett durch. Solche Gründe, ne?
Ja. Und du hast in diesen Verliererlisten interessanterweise auch immer Websites drin, die einfach gerade migriert haben, weil sie wie Playmobil zieht gerade um von der .de auf eine .com. Und am Ende von dem Quartal war dieser Umzug noch nicht vollständig durch und dann hat eine Playmobil.de auf einmal -80% oder so. Das sind natürlich so kleine Ausreißer, die du von außen nicht sehen kannst, die du natürlich über die Menge an Datenpunkten dann trotzdem wieder rausbügeln könntest, rein theoretisch. Ich fände auch mal sowas spannend wie Auswirkungen von Fernsehwerbung auf Rankings. Also was man ja auch manchmal hört, so hey, die haben im letzten Quartal viel in Brandaufbau investiert und führt das im Allgemeinen zu mehr Sichtbarkeit zum Beispiel?
Da läuft gerade jetzt nicht Bezug auf Dings, aber dieser Test, den ich gerade beschrieben habe, der beruht auf der Theorie, dass für mich gibt's ja drei Ranking-Dimensionen. Document-Level, Domain-Level und Source-Entity-Level. Source-Entity-Level ist eine Erfindung von mir jetzt. Damit will ich einfach ausdrücken, dass eine Source-Entity, also eine Urheber-Entität oder Marke oder Person oder Unternehmen, wie du es auch immer bezeichnen willst, auch losgelöst von der Domain nochmal betrachtet wird von Google. Da kommen dann die ganzen Brand-Signale rein, die du gerade angesprochen hast. Und es in unserem Test, da werde ich auch noch eine Case-Study zu schreiben, wahrscheinlich bei LinkedIn irgendwann im Juni wahrscheinlich oder im Mai vielleicht schon. Die Theorie ist, dass die gleichen Inhalte auf der aufgesang.de besser ranken als auf der SEM Deutschland, weil Aufgesang eine digitale Repräsentanz von Aufgesang ist und damit eng mit den Markensignalen verknüpft ist, die Aufgesang in sich trägt, die SEM Deutschland halt nicht hat. Die Theorie zeigt sich zu bestätigen, dass die gleichen Inhalte auf der stärkeren Domain und nicht stärker aufgrund von Domain-Rating oder Domain-Autorität oder so, jetzt sind nämlich schwächer als die SEM Deutschland, nur aufgrund der Markensignale, die für diese Domain sprechen oder wofür diese Domain halt eine digitale Repräsentanz dieser Entität ist, dass dadurch die gleichen Inhalte besser ranken. Und das ist die Case Study, die hier gerade eigentlich läuft dahinter, weil ich diese Theorie gerne mal belegt haben will, die ich ja schon seit Jahren mit mir rumtrage. Und wenn du dir Backlink-Profile und so von diesen beiden Domains anguckst, ist die SEM Deutschland immer noch deutlich stärker. Aber sie hat halt keine Source Entity, die dahinter hängt und damit eng verbunden ist wie die aufgesang.de.
Okay. Gleichwohl wäre das ja wieder nur eine Fallstudie n gleich 1, ne?
Also, richtig, ja. Aber es gibt, aber sie ist doch sehr, da es sind ja nicht ganz viele Faktoren, die ich abprüfe, sondern eigentlich prüfe ich ja nur einen. Die Variable Relevanz, also Relevanz des Inhalts bleibt gleich. Und es gibt nur wenig andere Gründe, warum jetzt der gleiche Inhalt auf einer anderen Domain besser ranken sollte.
Das stimmt, ja.
Genau. Und das ist ja die These. Natürlich ist das kein Beweis dafür, aber es ist ein weiteres Indiz für mich dafür, dass diese Theorie nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.
Ja, okay. Ja, das fehlt mir nur an vielen Studien, dass sie so wie beim Cyrus da auf 50 Daten oder auf 50 Websites beruhen, was natürlich lächerlich ist, weil du kannst immer da, über den Stochastik-Grundkurs müssen wir jetzt, glaube ich, gerade hier nicht uns
auslassen. Ich glaube, ich finde es halt, Cyrus, wie gesagt, geschätzter Kollege, ich finde, er verkauft sich damit ein bisschen unter Wert. Es wirkt so ein bisschen so wie, oh, ich habe hier einen Impuls und will hier gerade so eine Agenda reiten, weil gerade alle über Updates und Helpful Content und so sprechen. Und deswegen bringe ich da jetzt mal eine Studie raus, die aber, wie du bereits gesagt hast, vorne und hinten oder nicht Hand und Fuß hat, wie man so schön sagt. Und es ist im Endeffekt mehr ein PR-Stunt als was wirklich Brauchbares. Ne?
Leider, ja. Drittes Thema. Mhm. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wer es jetzt pitchen darf. Aber
du hast es kommt von dir.
Es kam von mir, aber du warst da so freudig erregt, als ich das Thema vorgeschlagen habe. Ich mag das so an dir, dass du so leicht zu begeistern bist für so einen Scheiß. Nein. Also in unserem Arbeitsdokument.
Ich mag dich auch, Markus.
Was wir natürlich sehr professionell führen. steht die Frage, haben wir eine SEO-AI-Bubble? Und hat vielleicht auch gerade wieder ein bisschen damit zu tun, dass ich bereite gerade meinen Vortrag vor, den ich nächste Woche auf dem Rheinwerk Digital Marketing Camp halte. Das werde ich auch nochmal als Webinar im Mai halten, wo es halt auch um SEO und AI geht. Und am Ende des Vortrags muss ich eigentlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich sage natürlich ein paar Thesen, wie sich das alles entwickelt wird. Und wir haben ja zum Beispiel letzte Mal auch schon über diese Thesen gesprochen. Also ich glaube, wir beide sind uns einig, wir beide finden das Thema AI erstmal grundsätzlich spannend. Wir glauben, dass es sich auf SEO auswirken wird. Alles gut. Und gleichzeitig merke ich so in meiner manchmal sehr alltäglichen Arbeit, gerade auch mit bei den Seminaren, die ich gebe, habe ich oft sehr oder kleine und mittelgroße Websites dabei, wo ich immer denke, das ist für euch alles gar kein Thema. Also letztens hatte ich einen bekannten Bundesverband, der sich komplett per Robots.txt ausgesperrt hat. Oder Leute, wo man erstmal sagen muss, gerade aus dem deutschen Mittelstand, das sind für euch keine Themen. Also natürlich Content-Produktion über AI ist natürlich ein Thema, aber bei vielen von denen würde ich sagen, auch im Local-Bereich, ihr müsst jetzt keine Angst haben. Also auch da springt mir manchmal so in Gesprächen so die blanke Angst entgegen, dass Google jetzt morgen komplett anders aussehen wird, der Traffic bricht weg. Alles geht runter, alles tot, alles ganz schlimm. Und das glaube ich nicht. Und gleichzeitig, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, habe ich so den Eindruck, es gibt eigentlich überhaupt kein anderes Thema mehr als AI. Also gerade diese oft zitierten SEO-Basics, die leider auch genau das sind, Basics. Aber ich finde, wir sind gerade wir SEOs selber sind da oft in der Bubble, dass wir, gibt ja viele gute Vordenker in der AI-Branche, die halt auch echt coole Sachen gerade basteln und ein Dominik Wojcik, der da irgendwie 1 Million Content-Seiten über die API gezogen hat, wo ich sagen muss, großartig, finde ich total toll. Hätte ich jetzt gerade keine Lust drauf, das zu tun, aber genau, und dann komme ich natürlich immer wieder, bevor ich das Wort jetzt endgültig an Olaf abgebe, auf den Hype-Zyklus. Ich weiß nicht, wer das kennt von Gartner, von Jackie Fenn heißt sie, glaube ich, eine Beraterin von Gartner, die einfach grundsätzlich so eine Kurve aufgezeichnet hat und gesagt hat, wir übertreiben halt oft. Jetzt muss ich gucken, ob ich das aus dem Kopf heraus hinkriege. Also wir überschätzen die kurzfristigen Effekte und unterschätzen die langfristigen Effekte von technologischen Innovationen. Und dann gibt es so Sachen wie den Gipfel der überzogenen Erwartungen und es gibt das Tal der Enttäuschung, finde ich auch ganz schön. gefolgt vom Pfad der Erleuchtung und dem Plateau der Produktivität. Und da habe ich wirklich im Moment den Eindruck, wir sind wirklich auf diesem Gipfel der überzogenen Erwartungen und tun uns da als Branche vielleicht auch, oder wir machen vielleicht den gleichen Fehler, den wir schon ganz oft gemacht haben, bei anderen SEO-Themen auch, dass wir müssten nach wie vor den Fokus vielleicht eher auf grundlegende Themen lenken, als auf alles Richtung AI, und die SGI wird der Untergang der Welt sein. Punkt. Enough said.
Ach, für mich ist das, wer treibt denn diese, also der Gaul ist schon so geritten, der sieht schon ganz schlecht aus, würde ich mal sagen. Also der AI-Gaul. Wenn man sieht, dass man doch mit relativ oberflächlichen Inhalten, zumindest was man bei LinkedIn so sieht, mit oberflächlichen Inhalten zum Thema AI plus SEO Riesenreichweiten erzeugen kann, ist da steckt gleich die Begründung mit drin. Ne? Du brauchst nur das AI-Label draufzukleben und schon bekommst du Einladungen zu Interviews, Reichweite geschenkt, sowohl von LinkedIn, weil ganz viel drauf reagieren. Also ich finde es teilweise erschreckend, wie oberflächlich teilweise Postings sind in diesem AI-Kontext und wie viel Reichweite die bekommen. Und das ist halt dieses Agenda-Surfing-Ding, ne? Du nimmst die Agenda, das ist gerade die AI-Agenda, ob Konferenzveranstalter, Podcast-Betreiber, Nutzer bei LinkedIn, alle kannst du schwer mit diesem AI-Thema begeistern. Und da geht es gar nicht um die inhaltliche Tiefe, sondern es geht darum, dass da AI irgendwo draufsteht und schon kriegst du die Reichweite geschenkt. Und das ist halt ein ganz klarer Agenda-Surfing-Ansatz. Aber inzwischen sind so viele Surfer auf der Welle, dass die Welle droht irgendwann so gefühlt zu versiegen halt irgendwann. Ne? Weil es ist eine absolute Inflation, was Informationen zu diesem Thema angeht, und da gebe ich dir absolut recht, aber es sind halt selbst der letzte, der innovativste Protagonist hat jetzt erkannt, dass er mit der AI plötzlich Aufmerksamkeit bekommt, wenn er das reinschreibt, und deswegen reiten jetzt selbst die schlechtesten Surfer die Welle. Und deshalb hast du halt diesen kompletten Overdose, und da müssen wir uns aber auch alle Branchenbeteiligten selber an die Nase fassen, ob man diesen Gaul wirklich nochmal die letzten 10 Kilometer weiter schleifen sollte, ne? Oder ob vielleicht mal auch mal andere Themen interessant sein könnten.
Ja, ich habe mir natürlich gerade wieder, wo du es gesagt hast, mit meinem Stift etwas auf ein Blatt Papier geschrieben. Jetzt kann ich es nur gerade nicht mehr lesen. Also was ich natürlich schon glaube, ist, in Zeiten von Unsicherheit guckt man natürlich immer irgendwie auf die Leute, die es vermeintlich drauf haben. Also auch, das höre ich ja oft, dass Leute dann fragen, oh, wie macht ihr das? Was macht ihr mit ChatGPT? Was macht ihr da? In der Hoffnung, dass wir jetzt so den heiligen Gral gefunden haben. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also im Allgemeinen darf man davon ausgehen, dass man selber nicht der einzig dämliche Mensch auf dem Planeten ist. Und nur weil man selber irgendwie jetzt ganz bestimmte Sachen nicht hinbekommt, heißt es nicht, dass alle anderen da jetzt die große Lösung haben. Und ich glaube, wir hatten immer Zeiten im Marketing, wo aber manche Menschen sich gut verkauft haben, dass sie diese Lösung angeblich haben. Das andere, was du eben gesagt hast, so mit der AI, bringt dir natürlich erstmal Reichweite. Ja, das stimmt, ne? Aber das ist halt Push und Pull, ne? Also es sind einfach Leute sehr interessiert an dem ganzen Thema. Ich glaube, auch so von der inneren Motivation, keiner will da irgendwie abgehängt werden, keiner will das Gefühl haben, irgendwie ins Hintertreffen zu gelangen, wenn wir uns jetzt damit nicht beschäftigen und das jetzt nicht machen, und wenn du nicht selber ein eigenes LLM installiert hast bei dir als Open Source, bist du ja schon irgendwie schlecht dran mittlerweile, ne? Also auch da würde ich grundsätzlich immer sagen, und bei fast allen von diesen SEO-Audits, die ich noch so machen darf, wir landen eigentlich immer wieder bei den gleichen Themen. Und ich habe, glaube ich, vor einem Jahr habe ich mal eine Podcast-Episode rausgebracht. Das sind alles Probleme, die löst AI nicht für dich. Also wenn du keine Marke hast, wenn du keine Strategie hast, wenn du kein gutes Datenmanagement betreibst oder so, dann hilft dir das alles auch nicht. Und zum Teil, glaube ich, auch ist es ähnlich so wie Leute, die sich eine Majestic-Lizenz kaufen, SEMrush, Systrix und alles das und dann glauben, dass sie gute SEOs wären. Nee, diese Tools müssen dir halt wirklich noch irgendwie, du musst denen Leben einhauchen, du musst da was Sinnvolles machen und nur weil du viele Daten hast, heißt es nicht, dass es dich auch nur einen Millimeter weiterbringt. Ne?
Aber dass ich wirklich, die wirklich spannenden Cases bekomme ich von den Leuten mit, die nicht so laut und bekannt sind. Mhm. Zum Thema AI und auch meinetwegen ChatGPT. Also die Leute, die wirklich am Machen sind und gar nicht so ein Sendungsbewusstsein haben, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr Kunden gewinnen müssen, sondern es einfach aus einer ganz intrinsisch motivierten, eigennützigen oder weil sie einfach Bastler sind, sag ich mal, oder so, ja. die auch gar nicht kein Interesse haben, bei LinkedIn da irgendwie den Larry zu machen, irgendwie. Du hast Dominik angesprochen. Dominik, gut, der positioniert sich da ja auch in dem Bereich so ein bisschen, aber der positioniert sich tatsächlich mit guten, tiefen Inhalten und nicht, rotzt nicht den erstbesten Prompt irgendwie da in den Post irgendwie. Und das ist so ein bisschen oder bringt die ersten oberflächlichen Erkenntnisse gleich in einem White Paper raus irgendwie oder in Download raus irgendwie. So, das sind die spannenden Sachen so und nicht diese rein PR und aufmerksamkeitsgetriebenen Protagonisten, die halt das Ding halt gerade totreiten, ne? Das ist so ein bisschen, das sind jetzt härtere Worte, aber ich bin da ja auch immer generell ja nicht für meine Meinungsunstärke bekannt irgendwie, aber das geht mir eigentlich auch im Sack, wenn wir da mehr Tiefe drin hätten und nicht so ein, weil aber die tiefen Sachen kriegen dann meistens auch nicht die Reichweite. Die Reichweite kriegen wirklich diese schnell verständlichen, oberflächlichen, schnell hingewuschten Postings irgendwie so. Und das finde ich halt, aber du sagst Push und Pull, ne? Was treibt jetzt hier wen? Ne? Würde mir mehr wünschen, wenn die Agenda mehr getrieben wird von den Protagonisten selber, dass sie wirklich sich mit Themen beschäftigen, mit denen sich eben nicht schon jeder X-te beschäftigt hat und wirkliche News mal rausbringen und wirklich Informationen geben, die nicht schon in X-ten Post irgendwie vermittelt wurden, sondern wirklich sich überlegen, nicht sich immer danach richten, was kommt dir am besten an und wie kann ich hier die nächsten Rekorde bei Likes und Kommentaren bekommen und sondern wie trage ich hier was Sinnstiftendes, was so noch nicht beigetragen wurde, in einer Branche bei irgendwie. Aber das sind jetzt hochtreibende idealistische Ansprüche, aber das ist halt so ein bisschen das Ding, ne?
Ja. Ich finde ja auch nach wie vor den Begriff der AI-Fatigue schön, also dass einfach so wahnsinnig viel passiert, dass du selber den Überblick nicht mehr haben kannst. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug nur auf ChatGPT, aber wenn du mal ein bisschen raustrittst aus dem ChatGPT-Schatten, ist da ja so viel Zeugs. Ne? Ich lese zum Beispiel jeden Tag, gibt es so ein Newsletter von Heise. Heise kennst du ja.
Ja, okay, sagt mir was, ja.
Die bringen jeden Tag so ein AI-Newsletter heraus und vertonen das auch noch mal als Podcast. Also kannst du auch in 5 Minuten jeweils hören, wo sie einfach nur zusammenfassen, was gerade in Bezug auf legislative Sachen passiert. Aber auch viele Tools, die viele nicht nutzen. Also gerade Perplexity oder wer jetzt an welchen Modellen Meta gerade arbeitet. Ne? Und bei vielen dieser Nachrichten denke ich so, wow, total spannend, aber ich habe noch nie von diesem Tool gehört oder ich habe noch nie von diesem Modell gehört. Und es passiert einfach so wahnsinnig viel, dass du den Eindruck haben kannst, du bist der einzige Mensch auf dem Planeten, der da nicht mehr unterwegs ist und der einfach so den Anschluss verliert an das Thema, ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja gar nicht mehr News getrieben irgendwie so. News interessieren mich. News sind morgen schon wieder, viele sind schon wieder morgen vergessen. Ne? Ich interessiere mich für grundlegende Informationen, also um zu verstehen, wie etwas funktioniert zum Beispiel. Und News sind halt diese Wellen, die geritten werden, ne? Die Wellen, wie Wellen halt von der Natur aus so sind. Ich finde das jetzt dieses Bild, was ich da aufgemacht habe, eigentlich ganz schön, weil die Wellen laufen halt auch irgendwann aus. Und wenn sie ausgelaufen sind, hilft mir dieses Wissen nicht mehr weiter. Und Wenn ich aber grundlegend verstehe, wie etwas funktioniert und versuche da an der Basis anzusetzen, so, dann bleibt das im Grundlegend meistens erhalten, unabhängig von den News, von dem Modell oder dem Modell oder dem Modell. Wenn ich weiß, wie Sprachmodelle funktionieren, technologisch, dann muss ich mich nicht mit jedem einzelnen Sprachmodell beschäftigen. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Ansatz, der mir so ein bisschen fehlt. Es ist mir zu viel Agenda-Surfing und aber wie gesagt, von allen Beteiligten, da sind ja alle Beteiligten mitverantwortlich dran. Ne? Sowohl die Informationen senden, als auch diese, die auf die Informationen reagieren. Ne?
Absolut, klar. warum passiert jeden Tag genau so viel, dass es in 15 Minuten Tagesschau reinpasst? Ne? ist eine ganz alte Frage. Ne?
Ja.
Das hängt nicht von der Anzahl der passierten Sachen ab, sondern
auch bezüglich der eigenen gesunden mentalen Gesundheit. Ich habe auch aufgehört vor Jahren, mich mit Google-Updates zu beschäftigen, weil ich gesagt habe, ey, es hilft, ja. es hat keinen nachhaltigen Wert für mich, mich damit zu beschäftigen. Und ja. Ich habe dann ja Kritik dafür bekommen, damals, als ich das gepostet habe, dass mich das nicht mehr interessiert, hieß es ja, du bist einer der bekanntesten SEOs, wie kannst du sowas schreiben? Ey, ja, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das keinen nachhaltigen Nutzen für mich bringt, für meine Arbeit und das, was ich tue. Und das ist auch wieder dieses Update, rumanalysiere, ist ja auch nichts anderes als Agenda-Surfing, ne?
Ja, klar.
Also
klar.
Das ist, da sind wir wieder beim Update-Analysen, lassen wir das Thema.
Wollen wir es dann insgesamt lassen für heute, oder?
Ja, ich fand es aber trotzdem gut. Das war ja sehr erquickend und inspirierend. Du konntest mich wieder begeistern, Markus.
Ja, das ist schön. Das mache ich total gerne. Wenn ich dich so ein bisschen anzünden kann für den Rest des Tages. Vielleicht Rest des Tages noch. Dieser Podcast wird jetzt erst am, lass mich nicht lügen, am Freitag rauskommen. Dann war das SEA-Camp in Jena schon vorbei. Das ist, glaube ich, Futur 5 oder sowas. Genau, also du machst dich jetzt gleich auf den Weg. Was erwartet die Leute da morgen? Wie viele Leute kommen? Also für alle, die das SEA-Camp vielleicht noch nicht kennen in Jena.
Ja, das SEA-Camp ist übrigens ein typisches Beispiel, was sehr leise ist. Davon bekommen nur die Leute mit, die es mitkriegen sollten. Wir machen da so gut wie kein Marketing für und es gibt nur eine LinkedIn-Gruppe, das war's. Da kommen 250 Leute, das ist ein sehr überschaubares Event, das machen wir jetzt seit 2013 schon. Und dort gibt es halt tiefgehende Informationen rund um Performance-Marketing, würde ich es mal nennen, und Web-Analyse. Und es ist sehr klein und mucklig, aber es gibt halt wirklich Hands-on-Tipps und nicht die großen Cases, sondern es gibt da, es ist ein Event von der Szene für die Szene. Findet einmal im Jahr in Jena statt. Wir brauchen, wie gesagt, die es interessieren sollte, die meisten kennen es, aber alle anderen lernen es vielleicht noch kennen. Also es ist für Performance Marketing, also es geht vor allen Dingen um Google Ads, SEA, ein bisschen Social Media Ads und Webanalyse im Endeffekt. Und das erwartet die Leute, es gibt gutes Essen und gute Gespräche, super zum Netzwerken in der Größe. Wir haben es auch bewusst in dem kleinen Rahmen gelassen, wie es ist. Und haben nicht, obwohl wir mehr doppelt so viele Tickets verkaufen könnten, haben wir es immer auf dem in der Größe belassen. Und ja, es ist ein Erfolgs wie nennt man das? Eine Erfolgsstory.
Gut. Also, Olaf, gute Reise gleich.
Danke. Du bist ja auf der Morgen Münster. Willst du dazu kurz vielleicht noch was sagen, wenn wir schon Event-Werbung hier machen?
Genau, wenn wir schon Event-Werbung machen, bin ich morgen auf der OMK, also für mich morgen, für euch gestern war ich auf der OMKMS in Münster. Da findet das zweite Mal statt im Stadion von Preußen Münster unter der Führung von Martin Witte. Ja, also ich fand es letztes Jahr eine schöne Veranstaltung. Gerade sowas hier in meiner Hood zu haben, ist natürlich immer eine schöne Sache. Also ich fahre morgen sogar mit dem Fahrrad hin. Wie oft schaffe ich das im Leben, mit dem Fahrrad zu einer Konferenz zu fahren? Aber auch, weil meine Frau mir das Auto geklaut hat, ehrlicherweise. Ich freue mich drauf. Interessante Leute. Ich fand vor allem, da muss man Martin Witte jetzt ja mal für loben, weil ich glaube, die Eier haben die wenigsten Leute. Er hat eigentlich diesmal komplett andere Speaker als beim letzten Mal, wenn man von Wolfgang Jung mal absieht. Ich hatte mich jetzt quasi ausgeladen, aber auch sonst hätte ich da jetzt gar nicht sprechen dürfen. Und finde ich erstmal einen smarten Move, weil oft hast du so auf Konferenzen dann doch wieder, ja, so den harten Kern hast halt immer, auch aus guten Gründen, weil den harten Kern willst du ja eigentlich auch ganz gerne sehen. Aber nochmal, ich fand es einen sehr spannenden Move, deswegen bin ich
morgen mal sehr gespannt. Das ist bei uns genauso. Bei uns haben viele ihre ersten Vorträge, ne? Weil es halt so klein und mucklig ist. Und das finde ich eine super Sache, dass da ein bisschen Diversität in jeglicher Form mal in die Speaker-Landschaft kommt. Sind solche kleineren Events, glaube ich, immer eine super Sache, weil man dort ganz neue Speaker-Perlen auch entdecken kann, ne? Ja, ich kann mich zum Beispiel, Sofia Zukrovic, die war früher ist jetzt bei Audible fürs Performance Marketing, glaube ich, zuständig. Die kannte ich vorher nicht. Die hast du nie auf den großen Konferenzen gesehen. Und die ist eine super Speakerin, ganz viel Humor und so eine Tiefe in ihren Vorträgen. Aber die siehst du auf anderen Konferenzen halt einfach nicht, ne?
Ja. Nee, cool. Also, ist ja für mich auch immer wichtig, ich bin ja auch im Beirat der SMX und da werden wir auch immer gebeten, gute Speaker vorzuschlagen. Und wenn du dann auf Konferenzen bist und du siehst immer die gleichen Nasen, stehe ich da eigentlich jedes Jahr und denke, was soll ich denn jetzt noch vorschlagen? genau. Und übrigens nächste Woche eben auch noch von Rheinwerk, das Digital Marketing Camp, bin ich auch mal sehr gespannt. Eine zweitrackige Veranstaltung, interessanterweise in der Jugendherberge Düsseldorf. Ich glaube, aber Jugendherberge hat heute nicht mehr das Flair, also das Negativ-Flair, was es so zu meinen Schulzeiten noch hatte. Also das ist, glaube ich, schon echt ein gutes, ordentliches Ding. Ich bin sehr gespannt, wie es werden wird. Auch weil Rheinwerk da eigentlich ein interessant, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall mal ein anderes Konzept fährt und versucht er so ein Buffet zu liefern, also jetzt nicht nur SEO oder nicht nur SEA, sondern sehr, sehr breites Angebot liefert. Und das finde ich immer ganz interessant, weil du dann auf einmal irgendwas hörst von jemandem, den du dir auf den üblichen Konferenzen nie hättest angucken können, weil eben nur über SEO gesprochen wird, ne? Und deswegen, also bin ich auch sehr gespannt.
Wünsche den Kollegen alles Gute, sind ja auch Teil der Heise-Gruppe.
Ja, also, spannende Leute auch dabei. Also irgendwie Robin Heinze, weiß ich, ist da und Nina Rosa und also auch Leute, die ich immer gern auf Bühnen sehe oder zum Teil eben auch noch nie persönlich gesprochen habe. Aber klar, kennst du die alle und von daher wird das, glaube ich, nächste Woche auch nochmal ganz spannend. Also wer noch was braucht, ich glaube, es gibt gerade so eine Ticketaktion, 3 Tickets für 2. Also nicht für 2 Leute, sondern quasi zum Preis von 2 und damit würde ich den Werbeblock beenden. Bedanke mich natürlich für die zahlreiche Aufmerksamkeit, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Wenn ihr das hier nicht hört, habt ihr bis hierhin nicht ausgehalten. Das ist dann sehr nachteilig für euch, weil dann würdet ihr jetzt die Schlussworte von Olaf verpassen und das täte mir in der Seele weh. Deswegen gerne bis zum nächsten Mal. In einem Monat hören wir uns wieder, Olaf, deine Bühne.
Dankeschön. Das ist immer wahnsinnig, das da kreativ zu sein bei diesen Abschlussworten. Ja, ihr kennt es. Folgt uns bei den üblichen Podcast-Plattformen, bewertet uns. Wir freuen uns über jede Bewertung. Bleibt uns treu. Wir sind raus. Ciao.
Ciao.
OM-Café. OM-Café. Der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM-Café. Let's get ready to rumble! OM-Café.